preisen dich, wir rühmen dich, wir danken dir. Herr, wir möchten einfach deinen Namen erheben und dein Name erhebt uns. Halleluja. Danke für heute Abend. Amen. Preis Gott. Lass uns Platz nehmen. Mein Thema ist heute, sei stark durch Gottes Stärke. Nicht in deiner Kraft, sondern in Gottes Kraft. Sei stark durch Gottes Stärke. Also das ist ganz arg wichtig. Ich kann gar nichts. Wenn es nach mir gehen würde, bin ich sofort verloren, aufgegeben, geht es mit mir bergab. Aber wenn ich den Herrn habe, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die fahren auf wie Adler. Also nicht auf sich schauen, sondern auf Gott. Und ich werde da den David nehmen, den König David und seine Geschichte mit Absalom, diese Spannungen in seinem Haus. Weißt du, das sind zwei Mächte, die gegen uns kämpfen. Also zuerst mal, Gott soll mein Leben beherrschen und dann ist der Absalom, der Gegenspieler, der also versucht, mich runterzuziehen, mir die Krone vom Kopf zu rauben, mich in den Schmutz zu ziehen und was auch alles ist miteinander. Das ist also die Sache mit dem Absalom. Aber zuerst einmal so ein paar Gedanken. Wenn du Psalm 7 aufschlägst, da heißt es, David sucht Zuflucht, oder Überschrift als Ganzes so, David sucht Zuflucht bei Gott. David sucht nicht Zuflucht bei Menschen, sondern in seiner Not, wo er von Feinden umzingelt ist. Und wir sind auch manchmal von Problemen umzingelt. Wir haben auch hier jetzt in den Zeugnissen kurz gehört. Also Probleme haben wir haufenweise. Und jemand ist gerade heute Abend schon hier ermutigt worden und manche vor 3 Tagen. Wir brauchen ständig Ermutigung. Und das ist auch unser Dienst, dass wir hier einfach Menschen ermutigen, Zuflucht bei dem großen, alten Gott zu suchen, dem erfahrenen Gott zu suchen. So, David ist von Feinden umzingelt. Sie demütigen ihn. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Und so weiter. Meistens kriegst du wahrscheinlich nur Streicheleinheiten und die Leute sind nett und freundlich. Aber da gibt es böse Menschen um David herum, die nur das Böse wollen, die brüten Unheil schon aus, also was die da alles so ausbrüten, so, sie versuchen Unheil in seinem Leben anzurichten. Und das ist alles vom Teufel, was da passiert. Also David durchlebt die Hölle. Und wir Menschen durchleben manchmal die Hölle. Aber die Botschaft ist, sei stark in Gottes Stärke, durch Gottes Stärke. Mittwoch haben wir über die unreinen Geister gesprochen und die Welt ist in der Inflation, sie ist also der geistigen Inflation unterworfen, es geht immer bergab, die Erde veraltet, es wird nicht besser, es wird viel schlimmer, wenn du dein Leben ehrlich anguckst, du wirst älter, du wirst komischer vielleicht auch, du wirst langsamer, da gibt es so viele Sachen, was mit uns plötzlich im Negativen aussieht. Und doch, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Ich will nur eines sagen und vielleicht auch mal klarstellen. Viele Menschen denken, wenn ich Christ bin, habe ich keine Probleme. Im Gegenteil, da fangen vielleicht durchaus die Probleme an. Und du hast genug Probleme, auch der Christ wird nicht verschont von Schwierigkeiten, aber der kann viel oder ganz anders damit umgehen. Der kann sagen, also ich habe noch einen Vater, ich habe so ein Ventil, dann lasse ich alles raus. Wenn ich nicht mehr beten kann, bete ich in Sprachen. Also das ist, was ich mache. Also da lasse ich mir Dampf ab. Und ich darf mir ruhig Dampf ablassen, die Welt vergeht, alles verändert sich um mich herum. Die unreine Geister versuchen, mich schwach zu machen, mich zu schwächen, wo es nur geht, so wie beim David. Negative Menschen schwächen dich. Und wir haben ja von den Spöttern gelesen oder gehört, Spötter sind gewissenlose Menschen, die einen schwächen. Weißt du, die denken sich nichts. Da rumpeln sie dich um und rempeln sich dich an und lassen dich dann stehen, als Durst. Du plärrst und heulst und jammerst, aber denen hast du nichts ausgemacht, die haben gar nichts gespürt. Also manche sind richtig ganz robust und die können da einen zur Schnecke machen, fertig machen und dann denken sie noch, sie haben Gott gedient noch und sie haben noch einen guten Dienst getan. Aber David sagt, der Herr ist meine Zuflucht. Psalm 7, schau, da ist was für dich bestimmt dabei, im Psalm 7. Und er sagt dann weiter, Gott ist mein gerechter Richter, er hilft dem Aufrichtigen. Und Gott weiß, dass du ehrlich meinst. Weißt du, kannst Menschen was vormachen und Menschen machen dir was vor, aber Gott kannst du nichts vormachen. Und Gott sieht das Herz, was für ein Gebilde du bist und aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wenn ich dann weiter die Bibel so lese und studiere, mich damit beschäftige, Gott ärgern die Schwachen, die sich nicht bessern lassen. Gott liebt die Schwachen, Gott trägt die Schwachen. Aber Gott hat auch was gegen die Schwachen, die sich immer, ach, ich bin so schwach, ich kann nicht, sie bringen nichts zustande. Und Gott sagt, vertraue mir, hoffe auf mich, ich will dir helfen. Und wenn du immer nur den Schwachen spielst, so, ach, der die Barmherzigkeit braucht und so weiter, Gott ärgern solche Schwächlinge. Die Lauen, die Speide aus seinem Mund, heißt es einmal. Bei Gott muss keiner schwach sein. In der Welt bist du schwach. Und du darfst ruhig vor Gott schwach sein, aber wenn du Kind Gottes bist, bist du stark in dem Herrn. Und deshalb heißt es, werd stark in dem Herrn, nimm zu in dem Herrn, seid, und das gilt auch für Männer und Frauen, seid männlich und seid stark. Das gilt für alle, nicht nur für Männer, also seid männlich. Also auch die Frauen sollen kühn sein und männlich. Und wenn ich so in der Bibel die Geschichten von Frauen lese, da ist manche Frau viel stärker gewesen wie mancher Mann. Tut mir leid, aber es ist so. Also manche Frau, die war viel tapferer, die hat da alles gewagt. Ich denke nur an die Judith, an die Esther oder an so andere Frauen, die etwas für Gott gewagt haben. Die sind da durch, haben durchgezogen die Sache, weil sie Gott vertraut haben. Gehe ich, komme ich um, so komme ich um, aber ich gehe. Ich mache das. Wenn ein Christ schwach ist, dann liegt es. Und bitte denk nicht, dass ich negativ denke. Dann liegt es immer an dir selbst, an mir selbst. Wenn ich schwach bin, ich bete zu wenig, ich glaube zu wenig, ich liebe zu wenig, ich lese zu wenig die Bibel. Weißt du, du bist schwach, wenn du zu wenig isst oder eine schlechte Speise hast. Viele Menschen sind nur deswegen schwach, weil sie nur Weißbrot essen und Kuchen essen und wundern sich, wenn ihnen nachher am Schluss die Zähne rausfallen. Also falsche Ernährung, geistlich gesprochen, also jetzt nichts gegen Kuchen und irgendwas Mehliges. Nein, aber du musst feste Speise, nicht immer Milch und nicht immer so Pudding und Joghurt und dergleichen. Nein, feste Speise. Also wir brauchen feste Speise. Wann hast du zum letzten Mal so richtig fest gegessen, so geistlich Schnitzel gegessen? Ein Steak und dann noch kräftig noch das, was der Herr gegeben hat. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wie ist diese Tage, diese Stelle so groß geworden? So groß geworden. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also was Gott gesprochen hat. Er lebt nicht nur aus der Bibel, sondern was Gott zu einem geredet hat. Und deshalb, du brauchst ermutigende Worte. Bete jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, dass du so einen Zettel da rausziehst und sagst, also ich habe ein Wort vom Herrn. Das Wort ist zu mir gekommen und ich weiß, der Herr liebt mich. Gott sagt, sei stark. Und wenn er sagt, dass du stark sein sollst, dann kannst du das. Also, was Gott dir gebietet, was er von dir fordert, das kannst du auch, denn sonst würde es nicht fordern. Und es wäre unmöglich, wenn es so ginge. Gott sagt, sei stark. Das ist ein sein Zustand, das musst du sein. Also, ich bin stark, das musst du dir vorsagen und vorbeten und vorsingen. Ich bin stark und seid stark in dem Herrn. Das ist eine Position, die du einnehmen solltest. Sei stark in dem Herrn, in Gott. Das ist die Ausgangsbasis, wie du dann weitermachen kannst. Wenn du stark in Gott bist und richtig mit beiden Beinen in den Herrn stehst, in seiner Macht, in seinem Wort, dann kannst du alles. Aber die Feiglinge und Weichlinge und Ängstliche, die Weichei-Christen, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Ja. Die werden das Reich Gottes nicht sehen. Weißt du, es liegt immer an mir selber, wie ich, in welcher Verfassung ich bin. Es liegt immer an mir selbst. Das, was ich füttere, ob ich Jesus füttere oder den Johannes Matutis, das Wesen in mir, das, was ich füttere, mein Ego oder Jesus, das wächst in mir. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist der Fakt. Mit wem du dich abgibst, mit wem du dich einlässt, mit wem du redest, viel redest. Die Christen haben verlernt, Selbstgespräche zu führen. Die meisten Leute, die wissen nicht mehr, was Selbstgespräch ist. Die reden da am Telefon und reden mit anderen möglichen Leuten, aber mal mit selber zu reden, mit sich selbst. Vater, ich liebe dich. Vater, du bist gut zu mir. Mit diesem Jesus in dir sprechen, mit dem Heiligen Geist in dir sprechen, mit dem Sohn in dir sprechen. So viele Menschen geben nur nach. Wenn Probleme kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, sind ständig beim Nachgeben. Du bist nicht stark. Wenn du nur nachgibst, wenn du nur Kompromisse machst, wenn du zu kämpfen aufhörst, dann bist du auf dem verlorenen Posten. Weißt du, was ist ein Verlorener? Wir gehen verloren. Menschen, die nachgeben, gehen verloren. Menschen, die sich aufgeben, die nicht mehr weiterkämpfen, also ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Ich gehe nach Hause zum Heiland. Weißt du, das ist das Beste und das Einfachste, aber ob der Heiland dich haben will, ist eine andere Frage. Er braucht dich noch hier in dieser Welt. Er braucht dich noch hier in dieser Welt. Er hat was hat Arbeit für dich. So wie du in deinem Zeugnis gesagt hast, ein Auslagen, eine andere Stelle, was anderes anfangen. Du fängst was an im Glauben. Und wenn du im Glauben etwas anfängst, Gott geht weiter. Gott bleibt nicht auf einer Stelle stehen. Und nicht nachgeben. Du kannst ein Nachgeber werden, ein echter Nachgeber. Immer nachgeben. Fang an nachzugeben, nur es geht mit dir bergab. gesundheitlich nachgeben, geistlich nachgeben, finanziell nachgeben. Wir können uns das nicht leisten, es geht nicht so und so weiter. Das Leben ist Kampf. Und der Herr sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der dir verordnet ist. Laufe den Lauf, der dir verordnet ist. Also wer seinen Herrn richtig kennt und liebt und ihm vertraut, der kämpft wie ein Löwe. Der kämpft wie ein Löwe. Der zieht dem Löwen das Fell ab, wo er auch immer hinkommt, und macht einen Bettvorleger daraus. Ja, der kämpft. Der widersteht. Der hat keine Angst vor Schwierigkeiten. Schwierigkeiten sind Möglichkeiten für ihn. Da, wo er was verdienen kann, wo er was schaffen kann, wo er was beweisen kann. Der wahre Gläubige kapituliert nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir das uns merken. Egal wo. Nicht nur geistlich, auch privat, persönlich. Du kannst dich so schnell aufgeben und dann rollst du wieder Wagen, kannst nicht mehr halten. So, die meisten Menschen kennen ihren Gott nicht so richtig. Warum? Die haben einen Gott kennengelernt, so einen weibischen Gott, so weichlichen Gott. Ach, oh Heiland, oh Heiland, oh Heiland. Nein, wir sollen widerstehen und stehen vor Gott. Wir sind Königskinder. Überleg einmal, was du bist. Du bist nicht Hans Wurst. Du bist ein Sohn, Tochter Gottes. Du hast Rechte, Autoritäten, Vollmacht. Jesus gab Vollmacht und so weiter, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Benimm dich nicht so. Larifari, ja, der Herr, oh, der Herr. Weißt du, wir haben so einen komischen Heiland von irgendwoher, von der Mutter Maria wahrscheinlich so, weil sie ihre Frau ist und die Göttin der katholischen Kirche ist. Vielleicht haben wir von daher eine falsche Religion irgendwo eingeimpft bekommen. Aber der Herr ist König und sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Du musst überlegen, Jesus fertigt die Maria ab. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Die Bibel sagt, also Weichlinge werden das Reich Gottes nicht ererben, sondern wenn du Kind Gottes bist und Gott ist in dir und du bist ein Eigentum des Herrn, du wirst einer sein, der sich durchsetzt, der sich permanent durchsetzt, überall im Alltag sich durchsetzt, in der Gemeinde sich durchsetzt. Und ich meine nicht, dass du da Ellenbogen verwendest und nach dem Gesetz des Dschungels lebst. Nein, dass du dich durchsetzt mit dem, was Gott dir geben will und was Gott dir geschenkt hat, was Gott dir anvertraut hat, dass du das Gute durchsetzt. Weißt du, das Böse kannst du jeden Tag tun, aber das Gute. Dass du die Wahrheit durchsetzt in deinem Leben, dass du die Freude durchsetzt. Weißt du, ich stehe auch manchmal auf und habe keine Lust zu lachen und Spaß zu haben. Aber ich freue mich. Ich freue mich. Und deshalb heißt es in der Bibel, ich will im Geist singen und ich will im Sinn singen. Ich will. Wenn ich nicht will, dann bleibe ich im Bett liegen. Aber ich will nicht im Bett liegen. Sobald ich aufwache, muss ich was tun. Sonst fängt es mir überall zu jucken und zu kratzen. Und was weiß ich, kriege ich komische Gefühle. Das ist, wenn man im Bett liegen bleibt. Weißt du, wenn man schläft man. Aber wenn man arbeitet, sollte man dann arbeiten. Und dann, wenn man genug gearbeitet hat, sollte man wieder ruhen. Jesus sagt, ruhet ein wenig auch. Das gilt auch dazwischen. Wir müssen wissen, was wo hinten gehört in unserem Leben. Der Glaube muss durchgesetzt werden. Ich glaube, Herr, auch wenn ich nichts sehe, ich vertraue dir. Der Gerechte flieht nicht, sagt die Bibel. Der Gerechte bleibt. Und der Gerechte löst die Probleme richtig, packt es richtig an. Der weiß, von welcher Seite er es angreifen muss. Frag den Herrn, suche den Herrn. Fliehe zum Herrn und dann von dieser Warte aus dieser Perspektive aus, kannst du dann die Sache angehen. Stark werden durch Gott und in Gott. Wahre Christen setzen sich durch. Warum? Weil die Salbung sich überall durchsetzt. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir sollen nicht vegetieren. Naja, nimm die Stunden, wie sie kommen. Das kannst du, wenn du mal irgendwie im Urlaub bist, dann kannst du die Stunden nehmen, wie sie kommen. Aber im Leben normalerweise, du musst deine Zeit bestimmen, du musst dein Leben bestimmen, du musst dein Leben im Griff haben. Das Wort Gottes setzt sich durch, wie ein Samenkorn. Es fällt in die Erde, stirbt und es geht zu neuem Leben auf. Und das Wort Gottes überlebt alles. Himmel und Erde vergehen, aber die Worte Gottes vergehen nicht, die bleiben. Deshalb, wenn du das Wort Gottes in dir hast, hast du Energie. Weißt du, was Energie ist? Energie ist ein anderes Wort für Gott in Arbeit. Gott in Aktion. Das Problem der meisten gläubigen Menschen ist, dass sie das Wort Gottes nicht ernst nehmen. Das ist das große Problem. Ja, das gilt für David, das gilt für Abraham, das gilt für Moses, das gilt für den Pastor vielleicht noch womöglich oder für die Schwester von da hinten, aber es gilt nicht für mich. Du sollst anfangen, das Wort Gottes als bare Münze nehmen, das ist für mich. Amen. Basta, du musst das Wort Gottes nicht jemand anders abgeben. Wenn du im Gottesdienst bist, dann sag, Herr, sag mir, was du zu sagen hast. Rede zu mir, ich höre und ich verstehe es und so weiter. Ich habe keine Angst, sag mir die Wahrheit, Herr. Auch wenn es ein bisschen hart klingt und bisschen, wenn ich ein bisschen auch hart behandelt werde, aber ich höre dein Wort. Viele Menschen hören das Wort, aber sie tun es nicht. Und das ist das Schlimme. Seid nicht Hörer, sondern Täter des Wortes. Das ist, wie man stark wird. Du wirst stark nicht durch viel hören, sondern durch viel tun. Fang an, was zu tun. Finde irgendetwas, wo du dich einsetzen kannst. Hör auf Gott und frag und guck rum, wo kann ich was machen? Wo kann ich irgendwas unternehmen? Du musst selber rausfinden, was du kannst. Viele kommen nicht in die Versammlung, wie sie wollen oder sollen, sondern einfach, heute habe ich keine Lust. Lust und heute habe ich keine Freude. Also heute ist das Wetter schlecht. Nein, es ist so wichtig, dass du pünktlich kommst, richtig kommst, zeitig kommst. Stell mal vor, ich komme in den Gottesdienst und der Gottesdienst im vollen Lauf, also schon aktiv. Du weißt gar nicht, was war da. Um was ging es denn heute? Wo ist der Einstieg? Du brauchst also einen richtigen Einstieg, damit es richtig weitergeht. Nicht in der letzten Minute kommen und sagen, naja, oder ganz am Schluss den Segen abzuholen. Wir haben auch manche Spezialisten auch hier bei uns in der Gemeinde. Die kommen nur, um die Schlagsahne noch abzuholen, aber da ist gar keine Schlagsahne mehr da. Da haben wir schon alles zu Butter gemacht. So, weißt du, wenn du die Begrüßung verpasst irgendwo oder die Einführung oder die Zulassung, du weißt gar nicht, was war da eigentlich? Deshalb ist es so wichtig, wenn du dabei bist, ganz dabei zu sein oder gar nicht. Brennend im Geist sein. Wenn du einmal den Anfang verpasst hast, weißt gar nicht, wie es weitergeht. Es ist genauso wie bei diesen kleinen Mädchenrechnungen oder kleinen Mädchen, die fangen an, Knopf zu knöpfen und falsch zu knöpfen und dann kannst du knöpfen, auch wenn du richtig knöpfst, aber es ist falsch. Wenn du dich einmal falsch aufknöpfst, gibt es auch bei Männern, dass die falsch anfangen, sich zu knöpfen. Weißt du, der erste Knopf ist so wichtig, der Einstieg ist so wichtig. Wenn du vom Anfang an irgendwo nicht dabei bist, dann bist du kein Insider. Weißt du, der von Anfang dabei ist, die sind gleich am Anfang da. Christen sollten gleich am Anfang da sein. Und deshalb, wie dein Anfang ist, so wird auch dein Ende sein. Sei stark in Gott. Das ist meine Botschaft. Weißt du, du sollst nicht irgendwie nebenher laufen oder nur einer sein, so auch ja auch, der ist auch dabei oder war dabei, dass du sagen kannst, in der katholischen Kirche, wichtig, ich war in der Kirche und habe die Messe mitbekommen. Weißt du, es ist nicht, bei Gott geht es nicht so. Gott will etwas tun an dir. Nicht, dass du nur dabei warst schnell und dem Herrn Hallo gesagt hast und den Herrn begrüßt hast. Nein, Gott will dir begegnen. Der will was dir schenken. Und du wunderst dich, warum nehmen die mich nicht so wichtig, warum nehmen sie mich nicht ernst. Du bist irgendwo ein Randsiedler. Du kommst zu spät und gehst zu früh. Und meistens ist es so, also mir geht es so, meistens ist es in der Nachversammlung noch viel schöner als in der Hauptversammlung. Also oft ist es so, dass erst hinterher das Gute kommt. So wie bei der Hochzeit in Kana, wo der Wein schien auszugehen und der Herr das Wasser in Wein verwandelt, dann kommt doch der Bräutigam und sagt, oder der Koch und sagt, wie, du bist komisch, aber man gibt zuerst mal den Leuten den guten Wein und erst, wenn sie betrunken sind, kriegen sie den schlechten. Aber du hast genau umgekehrt gemacht. Zuerst haben sie den schlechten getrunken und dann erst gibst du den guten Wein. Also du siehst, das Gute kommt erst am Schluss. Und du bist vielleicht nicht mehr dabei, weil deine U-Bahn gegangen ist oder weil dein Zug abgefahren ist oder was auch immer ist. Jesus hat in dem Gleichnis erzählt von dem hochzeitlichen Kleid. Wie bist du hereingekommen, Freund? Weißt du, er war nicht da, als die Kleider verteilt worden sind. Denke ich nur jetzt mal. Er kam zu spät und für ihn gab es kein Kleid mehr. Da gibt es ein schönes Wort von Gorbatschow. Er hat gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Es gibt viele Leute, die bestraft sind vom Leben. Die sind immer zu spät gekommen und kommen zu spät. Schaut manchen Lebenslauf an, wie die Leute leben. Die kommen immer zu spät. Und dann versuchen sie noch irgendwo Unterschlupf zu finden, wie der Honecker und so weiter. Ist vom Leben bestraft gewesen, mehr als genug. Wer nicht rechtzeitig reagiert, wenn Gott wirkt, wenn Gott redet, wenn Gott handelt, wenn Gott da ist, der verpasst was. All die, die nicht rechtzeitig aufhören, selbstgerecht zu sein. Nur als Beispiel. Ich möchte ein paar heilige Kühe schlachten heute. Alle, die nicht rechtzeitig aufhören, Pharisäer zu sein, enden im Gericht irgendwo oder in der Sackgasse. Oder verrennen sich in irgendein Ding, werden Fanatiker und die kannst nicht mehr gebrauchen. Die nicht mehr aufhören können rechtzeitig. Du musst immer rechtzeitig den Punkt finden. Oder den Schalter zum Ausschalten. Du kannst zornig sein, aber du solltest den Zorn nicht mit der Sonne untergehen lassen. Also, ich habe nichts gegen Zorn und der Heiland war auch mal zornig, dass er sogar Tische umgeschmissen hat und die Tauben verscheucht hat und so weiter. Er war mal zornig, aber der war auch wieder freundlich. Es kann sein, dass dir mal der Gaul durchgeht, dass du dich ärgerst. Aber das sollte es nicht permanent sein in deinem Leben. Dann wirst du vom Leben bestraft. Das Leben bestraft, wer zu spät kommt. Ich denke nur, die törichten Jungfrauen. Wo haben sie sich versündigt? Nicht am Schluss. Sie haben sich erst versündigt am Anfang, weil sie kein Öl mitgenommen haben. Sie haben gedacht, ja, so schlimm wird es nicht werden. Sie haben am Anfang nicht mitgedacht. Wer nicht am Anfang mitdenkt, der steht nachher vom Konkurs. Wer die Kosten nicht übersteht, kann ich ausführen, kann ich nicht ausführen. Gibt es ein weltliches Sprichwort, könnte sogar fast in der Bibel sein, bei Psalm 23 irgendwo unterbringen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Es ist hart, was ich sage, aber was Hans nicht lernt, was du als kleines Kind nicht lernst, was du als junger Christ, wiedergeborener Christ nicht von Anfang an lernst, lernst du nachher als alter Hase nicht mehr. Das leuchtet dir nicht mehr ein, das verstehst du da nicht mehr. Wer hier falsch einsteigt, im Reich Gottes auch, der steht ohne hochzeitlich Kleid. Freund, wie bist du da reingekommen? Und hast kein hochzeitlich Kleid. Ja, ich kam zu spät. Da ist schon alles weitergegangen und weitergelaufen. Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es auch in einer Volksweisheit. Und da stecken große Wahrheiten drin. Also wenn du schon die Bibel nicht liest, hör wenigstens die Volksweisheiten. Die haben was in sich. Die haben was zu sagen, die Volksweisheiten. Und sag nicht, das ist vom Teufel alles. Nein, nein, da redet Gott zu dir. Die Völker haben alle auch eine Ahnung von Gott gehabt und ein Gottesbewusstsein gehabt. Also die Alten haben viel mehr gewusst, als du glaubst, aus ihrer Erfahrung. Sie haben verpasst. Wie viele verpasste Gelegenheiten gibt es? Nur weil sie nicht Öl mitgenommen haben, von Anfang an. Und es ist nicht schlimm. Der Herr hat ihnen nicht vorgeworfen, ja, ihr seid eingeschlafen alle. Oder ihr habt nicht gewacht bis zum Schluss. Nein, sie haben kein Öl mitgenommen. In Römer 11, Vers 16. Der erste Teig, wenn der gesegnet ist, oder wenn die Wurzel gesegnet ist, ist auch der Baum gesegnet. Also, wenn, so wie du morgens aufstehst, Bruder, Schwester, so ist dein Tag. Wenn du morgens aufstehst mit Jammern und Klagen und, oh, wir bezahlen die Rechnung, wie läuft es weiter, was werden wir anziehen und so weiter. Wenn du mit Sorgen aufstehst, ist dein ganzer Tag versorgt. Der ganze Tag. Also, so wie du morgens aufstehst, wenn du morgens aufstehst und sagst, Satan unter meine Füße, Amen, in Jesu Namen, so sei es. Und dann fängst du an mit Sieg an, mit Jubel. Also ist es so wichtig, die erste Minute. Und so wie die erste Minute in deinem Leben ist, so ist der Rest deines Lebens. Ich habe 4 Kinder und ich war bei 2 meiner Kinder dabei von Anfang an. Und so wie die ersten 5 Minuten ihres Erdenlebens waren, ob sie geschrien haben, ob sie geschlafen haben und was sie gemacht haben, nachdem sie da waren, so ist der Rest ihres Lebens bis heute. Der Charakter, die Persönlichkeit, so wie die ersten Sekunden deines Lebens und auch im Geistlichen. Siehe, er betet, heißt es von Saul von Tarsus, als er sich bekehrt. Guck mal, der betet, der war schon von Gott erfasst, von Gott ergriffen. Siehe, er betet. Und deshalb war er auch ein Mensch, der mit Löwen kämpfen konnte, der ein Schiffbruch nichts anhaben konnte, wilde Tiere nichts anhaben konnten, schlechte Brüder nichts antun konnten. Weißt du, er war in Gott von Anfang an gewurzelt. Er war von Anfang an in Gott gewurzelt. Er betet. Er wusste, ich muss mit Gott reden und jetzt nicht mehr mit den Leuten da, die mich begleitet haben oder wer es auch immer ist. Wenn du den Anfang verpasst, verpasst du den Segen, den Rest deines Tages. Da läuft nichts mehr. Bei den meisten Christen stimmt der Anfang nicht. Wenn du das Instrument nicht stimmst und nicht weißt, dass es alles in Ordnung ist, dann kannst du Wurschtel nachher spielen, es wird nichts werden. Es wird nur Muckserei rauskommen. Bei vielen Christen, die haben gar nicht richtig angefangen. Ich denke nur, viele Leute, kirchliche Leute, die haben mit Kindertaufe angefangen, das ist schon der falsche Einstieg. Das ist ein unbiblischer, total unbiblischer Einstieg. Weißt du, die Taufe ist, dass wer da glaubt und getauft wird. Aber kann so ein Baby glauben, der kann es noch nicht mal Mama und Papa sagen und soll schon diese große Kunst vollbringen zu glauben. Also hat falsch angefangen und dann wundern sich die Leute, warum klappt es bei mir nicht? Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen, steht zum Beispiel. So, also das sind einige Voraussetzungen, aber die sind nur getauft ohne Buße und ohne Glauben. Und sie wurden nur fromm geimpft. Und wenn du mal geimpft bist, kriegst du die Krankheit nicht mehr. Kannst du nicht mehr Christ werden. Beim besten Willen. Und schau, die ganzen Gefängnisse sind voll von getauften Leuten. Verbrecher. Guck mal, sind alle getauft gewesen mal irgendwo. Bei der Kindertaufe, da ist nichts passiert. Keine Wiedergeburt, keine Erneuerung, kein Umdenken, keine Wiedergutmachung. Ein ganz schwacher Anfang. Christ. in die Kirche aufgenommen. Aber das Baby weiß noch gar nichts, was Kirche überhaupt ist. Hat noch nie gesündigt. Und sollte irgendwas wieder gut machen? Der Anfang. Deshalb stark in Gott. Deshalb der richtige Anfang, gesunder Anfang ist so wichtig. Wenn der Anfang schwach ist, wird auch das Ende ohne weiteres schwach sein. So, am Anfang werden die Gaben verteilt. Du machst das und so weiter. Und du bist nicht dabei gewesen, hast nichts mitbekommen. Deshalb heißt beim Timotheus, sagt Paulus, erwecke die Gabe, die dir durch die Handauflegung in dir gegeben worden ist. Aber wenn du nicht dabei bist, als die Hände aufgelegt worden sind und das nicht empfangen hast, was sollst du erwecken? Luftblasen? Was kommt da raus, wenn es nichts da ist? Also der Anfang ist so wichtig. Erwecke die Gabe, die dir am Anfang deines Glaubens gegeben worden ist. Hast du was bekommen? Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir eine gute Basis haben, eine gute, gesunde Ausgangsbasis. Weißt du, aber wenn du am Anfang ängstlich bist, bist du den Rest deines Lebens furchtsam, verzagt. Und das wirkt sich überall aus. Wenn du also am Anfang verzweifelt bist, morgens aufstehst verzweifelt, ist auch der ganze Abend und die ganze Nacht und der nächste Tag und die nächste Woche alles voller Zweifel. Deshalb steh auf als gesund, als gesegnet, als geistlich, als voll konzentriert. Herr, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn du so aufstehst im Glauben und die Bibelworte ernst nimmst, was in der Bibel drin steht, und wirklich mit Überzeugung aufsagst. Wir müssen anfangen zu leben mit Überzeugung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist was Gewaltiges, mit Überzeugung. Also stark sein in Gott. Wer also am Anfang auf dem Fels gebaut hat, der sagt, lass doch den Wind kommen, den Orkan kommen, lass die Flut kommen. Mein Haus hat gutes Fundament. Aber wenn einer auf Sand gebaut hat, der muss schon anfangen zu wimmern, wenn er den Wetterbericht hört. Es ist so wichtig, worauf steht dein Haus? Und du musst wissen, worauf steht mein Haus? Auf was? Auf Felsengrund oder auf Sandboden? Wenn dann die Flut kommt, auch wenn es noch so schön und so angenehm ist, sagt noch gar nichts. Das Fundament ist ausschlaggebend. Der Anfang. Und Fundamente sieht man nicht normalerweise. Sieht man nicht. Die Wurzeln sieht man nicht. Das Unterbewusstsein sieht man nicht. Das innere Leben sieht man nicht. Wer von Anfang an am Wasser gepflanzt ist, so wie es im Psalm 1 heißt, der am Wasser gepflanzt ist, da kann die Dürre kommen, seine Blätter grünen und sie verwelken nicht und sie bringen Frucht zu ihrer Zeit, der lebt weiter, auch wenn er mal nicht gesegnet ist und wenn er auch mal keine gute Stimmung hat. Und jetzt möchte ich zu 2. Samuel Kapitel 15 gehen und eigentlich sollte das ganze Kapitel lesen, aber ich werde nur ein paar Verse streifen hier. David wird von seinem Sohn Absalom angegriffen, von seinem eigenen Fleisch und Blut. Und das ist diese Geschichte, die mich bewegt. Wir haben nicht mit fremden Sachen zu kämpfen, sondern mit eigenem Fleisch und Blut. Mit deinem Sohn, mit deiner Tochter in dir. Mit dem Mädel, mit dem Buben in dir. Und David wird von seinem eigenen Sohn Absalom angegriffen. Und da heißt es, David aber ging den Ölberg hinan und weinte. Und sein Haupt war verhüllt, weil er angegriffen wurde. Weil er in Bedrängnis war. Und er ging barfuß. Und alle Volks, das bei ihm waren, hatten ihr Haupt verhüllt und gingen hinunter und weinten. Und als David gesagt wurde, dass Ahitophel im Bund mit Absalom sei, sprach er, Herr, mache den Ratschlag Ahitophels zu einer Dummheit, zu einer Torheit. Und als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegt, also Tempelnähe und so weiter, da begegnete ihm Hushai, der Argiter, mit einem zerrissenen Rock und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm, wenn du mit mir gehst, also Hushai, wenn du mit mir gehst, du wirst mir eine Last. Deshalb, wir haben am Mittwoch ja gesprochen von unreinen Geistern, pass auf, wer mit dir mitgeht, wer mit dir mitfährt, wer mit dir mitmacht, wer mit dir mitarbeitet. Also wenn du mitgehst, Hushai, dann, du bist mir nur ein Problem. Du bist nur ein Problem. Hier steckt eine große Wahrheit drin. Ich möchte, dass du ein bisschen aufpasst und mitdenkst und mitgehst. Wenn du aber in der Stadt zurückkehrst und zu Absalom gehst und sprichst, ich will dein Knecht sein, König, wie ich zuvor deinem Vater als Knecht gedient habe, so will ich jetzt dein Knecht sein, Absalom, so könntest du mir zugute den Ratschlag Ahitophels zunichte machen. Also geh wieder zurück, wo du herkommst. Ich muss vorstellen, das ist eine verrückte Sache. Da schickt seinen besten Freund, den Husheim, schickt er zum Absalom. Geh rüber und geh zu meinem Sohn, der gegen mich kämpft. Wir wissen, was hier geschehen ist. Der eigene Sohn bekämpft seinen eigenen Vater. Fleisch und Blut. Sie bekämpfen sich gegenseitig, beide miteinander. Und der Absalom hat ein inneres, unsichtbares Brandmal. Er weiß gar nicht, warum er kämpft gegen seinen Vater. Sein Vater hat ihm nichts Böses getan. Und als er dann stirbt, dann weint David den ganzen Tag und sagt, wäre ich doch lieber für dich gestorben, mein Junge. Warum musstest du sterben? Der hat ein unsichtbares Brandmal. Und viele haben ein unsichtbares Brandmal und werden damit nicht fertig. Und sagen, was habe ich denn verbrochen? Warum bin ich verflucht? Warum bin ich so in einem Bann? Warum bin ich, wo ich bin? Warum läuft mein Leben so ab? Warum mögen die Leute mich nicht? Warum kämpfen sie mich? Und Absalom war ein schöner Junge, braun und langes Haar und wirklich ein Prachtskerl war er. Und wäre auch eigentlich der Thronerbe gewesen rechtlich. Aber er protestiert gegen seinen Vater, macht ihm das Leben schwer. Und David sucht als erstes, und das ist jetzt so wichtig, wie wird man stark in Gott? David sucht als erstes die Gegenwart Gottes. David sucht als erstes die Gegenwart Gottes. Er geht barfuß, er schaut gar nicht auf das Äußere. Ihm ist alles das Äußere eine Nebensache. Und er geht hinauf, bis er da an den Platz hinkommt, wo man Gott anbetet. Und flieht zu seinem Gott und holt Gott in seinem Leben wieder zurück und sagt, oh Gott, oh, ich habe vielleicht viele Fehler und Dummheiten gemacht. Und er hat eine ganze Menge Dummheiten gemacht. Herr, vergib mir, bitte hilf mir aus meiner Not heraus. Und jetzt kommt dieser Hussein da nachher noch. Und der sagt, ich will dich nicht haben, ich brauche dich nicht. Geh doch zu meinem Sohn, du kannst dort mehr tun für mich, als du, wenn du bei mir geblieben wärst. Und wir müssen manchmal lernen, loszuschicken, loszulassen. Oft sind Dinge, die dann woanders besser funktionieren als bei uns und die Sache verändern können. Wir kommen nachher noch mit dem Hussein, komme ich noch zu sprechen. Gottes Gegenwart ist das Beste für dich, was du brauchst und was dich stark macht, was dich unschlagbar macht, was dich flexibel macht, was dich furchtlos macht. David sucht die Gegenwart Gottes. Er lässt sich von Gott inspirieren, bekommt Kraft. Er will nur Gott haben und nicht seinen Freund, auch wenn er sich anbietet. David geht weit auf den Berg, versucht eine tiefe Beziehung mit Gott aufzubauen. Es ist so wichtig, dass du, wenn du stark in Gott werden möchtest, du brauchst eine persönliche Beziehung mit Gott. Da kannst du niemand mitnehmen. Da kannst du nicht mal deinen besten Freund mitbrauchen. Da kannst du nicht mal deinen besten Freund mitgebrauchen. Hier hat er seinen Freund getroffen, den Hussein, hier und so weiter. Und er sagt, wenn du bei mir bleibst, bist du mir nutzlos. Und weißt du, was Hussein heißt, übersetzt und übertragen? Eilig, Bruder, eilig. Weißt du, der Bruder, nicht heilig, eilig, schnell, schnell, schnell. Weißt du, und das kann David das nicht gebrauchen. Er kann keine Eile gebrauchen. Wenn du in Gott stark sein möchtest, du musst ruhig bleiben. Du darfst keine Eile haben. Eile ist vom Teufel. Eile ist vom Teufel. Und dieser Hussein, Herr Eilig, der kann nicht hier sein. Wenn ich dann im Vers 34 lese, wenn du aber hier bist, dann klappt es bei mir nicht. Wenn, weißt du, dann wirst du mich weiter hetzen, weiter jagen, weiter treiben. Jetzt mach mal schnell, mach mal schnell. Nein, wir müssen warten auf die Zeit Gottes, auf dieses Kairos, Gottes Stunde, Gottes Augenblick und so weiter. Wenn die Hektik, die Eile nicht mit dir ist, wenn du diese Eile fortschickst und dann kannst du mehr erreichen, wenn du in deinen vier Wänden bleibst, wenn du im Lande bleibst und ohne Stress kannst du viel mehr für Gott erreichen. Und deshalb das Geheimnis, wie wird man stark in Gott? Werde ruhig, komm runter, komm auf den Teppich. Der Herr Eilig oder Schwester Eilig hat in deinem Leben nichts zu suchen. Weißt du, wenn du den Draufgänger und den Dränger hier, ja, schnell, wir müssen jetzt gegen Absalom kämpfen. Weißt du, du wirst dein blaues Wunder erleben. Du musst warten, bis es reif ist, bis Gottes Stunde gekommen ist. Weißt du, wenn du dann deine Gaben anfängst zu gebrauchen, wir müssen jetzt singen. Ich habe eine Gabe zum Singen, ich möchte jetzt Gott loben und preisen. Du krächzt wie ein Huhn. Du kannst nicht singen. Aber wenn die Salbung kommt, dann kannst du an zu spielen und so, und dann ist Harmonie da. Du musst auf die Stunde Gottes warten. Hektik geht vom Teufel aus. Der Dränger ist nur eine Belastung für dich. Alles, und das ist mitunter eine geistige Fortsetzung von dem Thema, alles, was dich drängt und bedrängt, bringt dich in Bedrängnis. Draußen, du sollst bei den Widersacher hingehen, zu deinem Feind, zu diesem Absalom, und du sollst, Bruder oder Herr Eile oder Schwester Eile, geh zum Absalom, den sollst du jagen, den sollst du treiben, den sollst du sollst sein Rat zunichte machen. Ist eigentlich fies, würde ich sagen. Also, als ich die Geschichte vor Tagen mal las, habe ich gedacht, David, du bist ein ganz fieser Kerl. Das ist fies. Der schickt diesen Husai zum Absalom und sagt, wenn du wirklich mein Freund bist, dann wirst du draußen beim Feind etwas machen, nicht bei mir. Dann wirst du meinen Feind in Bedrängnis bringen, in Hektik bringen und wirst meinen Feind beraten, falsch beraten natürlich. Wenn du aber in der Stadt zurückkehrst, zu Absalom und so weiter, und er sagt dir, wenn du wirklich etwas Gutes machen willst, dann bleibe nicht bei mir. Also wenn du was Gutes in deinem Leben erreichen willst, komm zur Ruhe. Und lass alles, was um dich so geschieht, in Gottes Händen ruhen und erwarte von Gott deine Hilfe und nicht von Menschen. Und der David sagt, du bist mir ein Risiko. Du bist mir ein Risiko, wenn du hier bleibst. Und geh lieber dort und mach dem, erzähl dem was und so weiter und sag ihm, was du auf dem Herzen fühlst, was du als ein gebildeter, eiliger Mensch kannst und willst. Du sollst predigen. Weißt du, du willst predigen, aber du solltest richtig anfangen zu predigen, wie Gott es will. Nicht einfach, ja, ich muss, weißt du, ich brauche eine große Gemeinde und ich brauche einen großen Saal. Eine liebe Schwester in Heilbronn, die sagte, Pastor, weißt du, wir sind da in einem Gemeindesaal. Dann sagte Pastor, nein, wir sollten nicht im Gemeindesaal predigen, sondern wir sollten die Stadthalle mieten. Und sie geht hin und mietet auf ihre eigene Rechnung die Stadthalle. Und dann kommt der Tag, wo der Gottesdienst stattfindet. Ich habe gesagt, gut, kannst machen. Also wenn du den Glauben hast, also die Stadthalle zu füllen, kannst machen. Dann mietet sich die Stadthalle, kommt und sagt, schon Woche vorher, Bruder Matutis, ich glaube, wir werden die Stadthalle nicht füllen können. Und am Schluss waren es nur 12 Leute in der Stadthalle. Das hätte auf dem Hauskreis gepasst. Verstehst du, aber der Glaube, weißt du, der Teufel treibt uns. Wir müssen was Großes machen, ins Fernsehen oder was weiß ich wo. Nein, Gott will, dass wir auf dem Teppich bleiben und ganz normal bleiben, von der Picke an anfangen, das Reich Gottes zu bauen. Nicht eilig, nicht schnell. Alle Prediger, wenn du richtig die Geschichte von vielen Predigern studierst, die fingen alles an als Evangelisten. Die sind irgendwo von Haus zu Haus gegangen, auf der Straße, die haben irgendwo da missioniert, wo Leute waren, mal so als Wanderprediger, und dann sind sie irgendwo dann gerufen worden. Sie fingen als Jugendleiter an oder fingen an als Anbetungsleiter. Sie fingen irgendwo im Kleinen an, und Gott hat sie dann mehr und mehr gebraucht. Evangelist, das ist die erste Stufe im Predigtdienst im Reich Gottes. Zuerst mal Suppe ausgeschöpft. Stephanus und Philippus und all diese anderen Diakone, die haben zuerst Suppe. Ja, ich bin zu was Höherem berufen. Wir sind alle zu was Höherem berufen, glaub mir das. Ich auch. Wir sind alle zu was Höherem berufen. Aber jetzt Suppe auszuschenken, wie wird man stark in Gott, indem man ganz klein anfängt? Mit A, B, C. Mit dem Alphabet. Wenn du wirklich etwas Gutes tun willst, dann geh zurück in die Stadt zu Absalom. Dann geh zu deinen Feinden, zu den Feinden Davids damals, also geh zu den Verlorenen. Was hat Jesus gemacht, als die Jünger gesegnet worden sind? Die haben den Herrn gesehen auf dem Ölberg. Und dann, sie sind gesegnet worden und sagt, jetzt geh zurück nach Jerusalem. Herr, ich wäre gerne nach Bethanien oder das wäre das Wenigste, das ist nebenan. Oder nach Galiläa gegangen. Aber ich soll nach Jerusalem zurück. Dort habe ich mein Fiasko erlebt. Dort haben wir den Herrn alle verleugnet. Dort sind wir alle davongelaufen. Und ich soll nach Jerusalem zurückgehen. Der Herr schickt uns dort zurück, wo wir unsere Schlappe erlebt haben. Wo wir gesündigt haben. Dort. Und jetzt geh zurück und ich soll die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Geh nach Hause. Weißt du, das Erstaunliche ist, der Herr Jesus hat so viele Leute befreit und geheilt. Und weißt du, wo schickt er sie hin? Geh nach Hause zu den Deinen. Aber Herr, ich möchte gerne bei dir bleiben. Freilich, du willst bei Jesus gerne bleiben. Aber der Herr schickt dich nach Hause. Geh zu deiner Familie, geh zu deinen Kindern, geh zu deiner Arbeit. Geh zu deiner Arbeit. Wir wollen schnell eilig was erreichen und was bewirken. Geh zurück zu dem alten Menschen, zu deinem Ego. Zu deinem Fleisch. Geh zurück und sag ihm, was los ist. Johannes, nicht so schnell. Absalom heißt, weißt du, Absalom ist auch so ein schöner Name. Absalom heißt, mein Vater ist Friede. Aber du siehst, der Junge kämpft gegen seinen eigenen Vater. Von wegen, mein Vater ist mein Friede. Verstehst du? Das stimmt alles nicht. Und genau, geh dort zurück zu Absalom, da wo es nicht stimmt. Löse das Problem, wo es nicht stimmt. Versuch nicht, andere Sachen zu lösen. Weißt du, wir möchten gerne woanders was lösen, aber zuerst das Urproblem. Mein Vater ist mein Friede. Geh zu Absalom und sag ihm, wie es weitergeht. Bring ihn ins Unglück. steht auf Deutsch eigentlich. So lese ich die Geschichte, den Text. Weil zwischen Sohn und Vater gab es Spannung, gab es keinen Frieden. Und der hat sich dann als König sich ausgerufen über Israel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann wirst du das Reich Gottes aufrichten und so weiter, und er sagte, nein, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen, sondern das Reich Gottes ist inwendig in euch. Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Das Innere muss zuerst in Ordnung gebracht werden. Das Innere. Also man wird stark mit in Gott, wenn man anfängt an dem inwendigen Menschen. Das Innere. Das Leben, das innere Leben gibt das Leben Qualität. Nicht wie wir äußerlich sind, ist ausschlaggebend, sondern wie bist du, wie bin ich innerlich, in welcher innerlichen Verfassung. Sei stark in Gott. Stark sein durch die innere Kraft, den inneren Geist, der in dir wohnt. Wie soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein? In uns muss die Kraft Gottes wohnen. Und dann lösen wir die Probleme ganz anders. Der verborgene Mensch, der unsichtbare Mensch, muss zuerst verändert werden. Geh, der braucht dich, Bruder Eilig. Der braucht dich. Jetzt geh hin, stell ihn bloß, mach mit ihm was. Draußen, weißt du, da kannst du großer Held sein. Bei mir. Nein, ich brauche dich nicht. Geh zu einem Absalom, dem, sag's dem. Bring da in Ordnung. Sei stark von Gott. Anton, das ist ein Risiko. Weißt du, das kann gut gehen und das kann schlecht gehen jetzt bei diesem Hussein. Sei stark in Gott. Weißt du, wo du Kraft von Gott brauchst, nicht du missionieren auf der Straße. Vergiss das. Was nützt es, wenn du auf der Straße missionierst und bei dir selbst vorne und hinten nicht stimmt? Was nützt es alles, wenn du auf der Straße missionierst? Weißt du, irgendwann kommen die Dämonen und sagen, wie ist denn mit dir, mein Freund? Verstehst, denk an die 7 Söhne des Käfers. Wir treiben den Teufel aus. Wir haben die Vollmacht, Befreiungsdienst zu tun. Und dann sind sie zerkratzt, Hose runter und zerschlagen mit blauen Flecken. Kommen sie da zum Vater. Der Vater war ein hoher Priester. Ja, Kinder, wo kommt ihr her? Ein Besessener hat uns überfallen. Die wollten den Besessenen befreien. Dann sind sie jetzt befreit zuerst mal und merkten, du, wir können gar nichts. Wenn bei dir drin nichts stimmt, kannst du gar nichts. Also viele wollen missionieren, aber du bekommst die Kraft Gottes für ganz andere Sachen. Weißt du, wir sind nicht erlöst für diese Welt, wir sind erlöst für den Himmel. Das Heil Gottes ist der Himmel. Nicht diese Welt, nicht die Gemeinde und nicht die Menschen. Hier hast du nichts zu suchen eigentlich. Verstehst? Weißt du, wir sind berufen, Gottes Werk zu tun. Und eines der Werke Gottes ist vergeben. Wir sollen vergeben. Du wirst stark von Gott gemacht, damit du deinen Schuldigen vergeben kannst. Die dir dein Essen aufgegessen haben, die dir deine Klamotten geklaut haben, deinen Schmuck dir genommen haben, den Schuldigen, die an dir sich irgendwo versündigt haben, zu vergeben. Und weißt du, was das heißt, zu vergeben? Ach, Halleluja. Ich lass mich nicht an irgendwas ketten. Lass los. Du wirst stark von Gott zum Vergeben. Oder, dass du stark gemacht wirst, das Negative zu übergehen. Weißt du, ich sehe auch so viele Mücken und Macken und so viel negatives Zeug, was gar nicht hingehört in der Gemeinde. In der Gemeinde hat sowas gar nicht zu suchen. Aber ich sehe. Und weißt du, was ich mache? Ich bin blind dafür. Und ich übersehe das. Und ja, manche Leute sagen, ja, siehst du das nicht, merkst du nicht? Ich will gar nicht merken. Warum? Weil es mich nicht bewegt. Das ist nicht mein Problem. Das ist deren ihr Problem. Die sollen selber vor ihrer Tür kehren und selber die Sachen in Ordnung bringen. Ich weiß, ich lebe für den Himmel. Ich predige Gottes Wort zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen. Also ich kümmere mich um den ganzen Shit gar nicht. Kümmere mich nicht. Also das Negative zu übergehen. Deshalb, Gott gibt uns Kraft, dass wir sogar, und das ist, wenn der Heilige Geist einem die Augen öffnet. Wenn der Teufel dir die Augen öffnet, kannst du die Augen nicht mehr zumachen. Siehst alles. Sogar nachts im Dunkeln, so wie die Katze. Siehst sogar nachts, siehst du alles und so. Aber wenn der Herr dir die Augen öffnet, dann kannst du zumachen, wenn du was Negatives siehst. Die Liebe deckt der Sünde Menge. Die Liebe deckt der Sünde Menge. Wenn du Schwachheit siehst und sagst, na ja, was willst du, bei mir war es auch nicht anders. Dann bist du großzügig. So, Gott macht dich stark, die Gottlosen nicht so ernst zu nehmen. Das gehört auch dazu, was es auch immer heißt. Die Geistlosen, die Gewissenlosen nicht so ernst zu nehmen. Lass doch die reden. Die Zeitung, nichts ist geduldiger wie eine Zeitung. Da wird's geschrieben, da wird's gepinselt. Sei stark. Weißt du, Gott macht uns stark, gegen den Strom zu schwimmen, andere Meinung zu haben. Nein zu sagen, das ist, wozu Gott uns Kraft gibt, dass wir Nein sagen können und gegen den Strom zu schwimmen und sagen, nee, ich mach nicht alles mit. Ich mach da, wo der liebe Gott mir sagt, dass ich mitmachen soll. Oder wo der Herr zeigt, wo ich da hingehen soll. Weißt du, wir müssen wieder lernen, Geschwister, was sollen wir essen, zu Gott zu fragen? Was sollen wir trinken? Wo sollen wir hingehen? Mit wem sollen wir uns abgeben? Dich kann ich nicht mitnehmen, Husay. Das war schon ein gewaltiges Stück. Also das war sein bester Freund, das war sein Berater. Und er nimmt den bewusst nicht mit, weil das ist Fleisch für ihn gewesen. Sei stark in Gott, geduldig zu sein. Weißt du, die meisten Leute haben vergessen, dass sie auch mal Kinder waren, vor allem alte Leute. Dass sie auch mal Babys waren und mal geschrien haben und mal Dreck gemacht haben und auf die Nerven eingegangen sind. Sei stark. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass Gott uns Kraft gibt und darum sollten wir beten. Sei stark in Gott, dass wir Schmerzen vertragen können. Sogar ohne Schmerztabletten. Schmerzen ertragen. Paulus sagt, ich kann alles ertragen, ich kann alles erdulden. Weißt du, dass die Schmerzen mich nicht ausmachen, dass ich trotzdem an Gott glaube, mit Schmerzen oder ohne Schmerzen. Denn dieser Leib wird vergehen eines Tages. Dieser Körper wird vergehen, der wird eines Tages nicht mehr da sein. Dann kriege ich einen neuen Körper, der wird durchsichtig sein und klar und stark und gesund und was weiß ich alles. Sei stark zu ertragen Demütigungen. Das ist, wozu Gott uns Kraft gibt. Oh, Halleluja, kann jeder Depp schreien. Entschuldigung, aber das ist so für mich. Da brauchst du keine große Kunst, Halleluja zu sagen. Aber wenn du gedemütigt bist, erniedrigt worden bist, verachtet worden bist, verlacht worden bist, verhöhnt worden bist, zurückgewiesen worden bist, abgelehnt worden bist, oh, Halleluja, Heiland, oh, ich danke dir. Denk an die Jünger Jesu, Johannes und Petrus, die kommen ausgepeitscht zurück, der Rücken schmerzt. Und die sagen, lasst uns beten, Geschwister. Nicht, wie geht's euch, Geschwister? Oh, jetzt kommt die Martha oder die Maria, jetzt wartet mal den Rücken von Johannes und von Petrus mal, dass der sich wieder wohlfühlt. Nein, lasst uns Gott loben und preisen, dass wir gewürdigt worden sind, den Namen des Herrn zu rühmen und zu preisen. Und dann haben sie gebetet und die Stätte hat gewackelt. Gott gibt uns Kraft, macht uns stark. Den ganzen Pöbel und die ganze Pöbelei und die ganze Anpöbelung zu verkraften. Dazu brauche ich den Heiligen Geist, nicht um Halleluja zu sagen. Also ich bin Realist, ich habe zuerst mal auch ganz falsche Vorstellungen von Gott und Glauben gehabt, bis ich gelernt habe, wozu brauche ich den Heiligen Geist, wozu brauche ich Gott, wozu brauche ich Jesus, wozu brauche ich das Blut Christi, wozu brauche ich das Kreuz, um stark zu sein, die Blockaden zu überwinden, die ganzen Widerwärtigkeiten anzugehen. Mir passt auch das Leben nicht, mir passt so vieles im Leben nicht. Bin ganz ehrlich. Mir passt vieles im Leben nicht. Vieles. Oh, ich kann euch ein ganzes Buch schreiben, was mir alles nicht passt. Aber Gott macht uns stark, Beleidigungen, Kränkungen und so weiter abzuschütteln oder Spott zu verkraften oder Verletzungen. Und wie viele sind von uns verletzt worden irgendwo von Anfang an? Verstehst, wir sind alle irgendwo verletzt. Aber du kannst leben mit dieser Verletzung. Da humpelst halt ein bisschen. Naja, ist okay. Aber du kannst damit leben. Wir müssen lernen, wieder mit der Kraft Gottes das Leben geistlich zu leben. Wenn du Gott dienst, wirst du von innen her stark sein, da wirst du auf das Äußere gar nicht schauen. Weißt du, du fängst von Gott an zu reden und David hat barfuß, ist er da hochgelaufen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal in Israel waren, aber weißt du, in Israel, gerade in der Wüste Judäa und so weiter, diese scharfen Steine, also Gott segne dich, wenn du barfuß läufst. Da werden die Füße zerschnitten, diese zersplitterten, gespaltenen Steine. Und David geht barfuß zum Berg Gottes. Er sagt, ich achte nicht auf Schmerzen, ich achte nicht auf Verachtung, ich achte nicht, was die Leute sagen, was mein eigener Sohn denkt und sagt, was mein Fleisch mir sagt. Ich gehe zum Berge Gottes. Lasst uns hinaufgehen zum Berge Gottes. Kommt und lasst uns ziehen. David geht allein. Sagt nicht, Leute, geht mit mir mit. Nein, David geht allein. Wenn Gott einen ruft und wenn du in Problemen bist und wenn du diese Kämpfe durchmachst, du musst lernen, allein mit Gott zu verhandeln, allein mit Gott zu sprechen. Und das ist, wenn du anfängst, mit die Gegenwart Gottes zu suchen, dann rufst du plötzlich göttliche Gedanken in dir auf. Oh, mein Herr, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist meine Zuflucht, der Herr ist meine Burg. Vor wem und vor was sollte mir grauen? Und weißt du, was dann passiert, wenn du dann anfängst, in deinem Herzen zu singen und zu spielen? Hör doch auf, in der Gemeinde zu singen und zu spielen. Tut mir leid. Fang an, viel mehr in deinem Herzen zu singen und zu spielen. Da muss niemand hören. Kein, nicht einmal der Nachbar. Kann man in seinem Herzen singen und spielen? Kann man in seinem Herzen Orgel spielen? Kann man in seinem Herzen Klavier spielen? Kann man in seinem Herzen Schlagzeug spielen? Harfe spielen? Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Das will gelernt werden. Geschwister, wir sind noch nicht so weit, dass wir das können. Fang an, deiner Seele Flügel zu geben und dann fährst du auf wie ein Adler. Der Heilige Geist beflügelt deine Seele. Da bekommst du Seelenkraft. Und die Seelenkraft kommt von innen heraus, dann merkst du, Gott ist mit mir. Halleluja. Der Mensch muss wissen, ich bin bei Gott gut aufgehoben. Das musst du wissen. Weißt du, das spürst du, wenn du in deinem Herzen Gott singst, lobst und preist, dann weißt du, ich bin bei Gott in guten Händen. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Das ist die beste Lebensversicherung, die du abschließen kannst. Das befreit dich von einer ganzen Menge von Spannungen, wenn du in deinem Herzen singst und lobst und preist. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Wer in Gott aufgehoben ist, der ist stark. Der kämpft nicht mehr. Solange du noch kämpfst, Bruder, Schwester, bist ein Verlierer. Jeder Verlierer, der kämpft, ich muss kämpfen, ich muss beten, geistliche Kriegsführung. Nein, in Gott ruhen. Der Herr sagt, ich soll stille sein und ich will für euch streiten. Die meisten Leute, auch Pfingstler und Charismatik, haben es nicht begriffen, um was es wirklich geht. Die denken, wir müssen um Berlin marschieren, wir müssen irgendwelchen Hokuspokus veranstalten. Nein, der Herr muss für uns streiten. Der Herr muss uns vorangehen. Wer in Gott ruht, weißt du, der steht nicht mehr in der Abwehrhaltung und wartet, wo der, ja, da kommt er. Oder, verstehst du, oder der ist nicht ständig immer in Verteidigen. Nein, für den kämpft Gott. Der lebt kein verkrampftes Leben. Mich machen so traurig die Christen, die ein verkrampftes Leben leben. Ich muss mich so anstrengen. Weißt du, der Mensch, der in Gott ist, der ist nicht nervös. Bei dem brennen nicht die Sicherungen durch. Geistlich. Nervosität ist die Ursache für viele Krankheiten, auch seelische Krankheiten. Weißt du, wenn du so nervös bist, ich muss, Brüder, Schwestern, ich muss nachts um 3 Uhr aufstehen und beten. Nein, das ist die beste Zeit zum Schlafen. Oder um Mitternacht, alle Stunde, immer den Wecker stellen, jede Stunde muss ich beten. Weißt du, die Nacht ist zum Schlafen da und nicht zum Beten. Und der Tag ist zum Arbeiten da und nicht zum Beten. Obwohl wir ohne Unterlass beten sollten. Weißt du, was heißt ohne Unterlass zu beten? Immer mit Gott verbunden sein, immer in Gott sein. Und Gott ist in einem immer, permanent. Da muss ich nicht immer in Zungen babbeln. Ich habe schon Leute gesehen, die stehen im Gottesdienst, die babbeln in Zungen und wenn sie mit dir reden, babbeln sie in Zungen und so weiter. Und wenn sie dir die Hand geben, babbeln sie in Zungen. Verstehst du? Also ich denke, ich bin bei den Deppen gelandet. Nein, wirklich wahr. Wir sollen vernünftig sein. Weißt du, wenn du mit Gott bist, dann musst du gar nicht sagen, die Leute spüren, in dir ist ein anderer Geist. In dir ist ein anderer Geist. Weißt du, ist so wichtig. Werde ganz ruhig in Gott. Da sparst du dir so viel Arbeit, so viel Mühe, so viel Stress. Und da leistest du unheimlich viel. Ich sag dir, wenn du in Gott ruhst, du sagst ja, sag mal, ich mache so viel in so kurzer Zeit. Du bist erstaunt, was du alles leistest. So, Gott gibt uns Kraft, dass du aus der Verbitterung rauskommst, dass du ein süßes Leben beginnst zu führen, dass dein Leben nicht verdüstert und dass du nicht ständig irgendwie nur bitter und sauer bist und voller Ärger, weißt du, dass du gibst Gott das ab und weil du das Gott abgeben kannst und David hat hier Probleme gehabt mit seinem Jungen. Weißt du, er hat mit Gott alles besprochen. Selig sind die Menschen, die in Gott ruhen. Glückselig. Das ganze Neue Testament sind 40 Seligpreisungen drin. Glückselig sind die Menschen, die geistlich Armen, die, was sind das? Was sind die geistlich Armen? Das sind nicht die Doofen und Dummen und Unterbelichteten. Nein, geistlich Armen heißt es, die versuchen nicht selber von sich aus was zu produzieren. Weißt du, und das ist das Geheimnis, nicht von sich selbst was machen, Gott machen lassen. Gott arbeiten lassen. Und das ist die erste große Seligpreisung, die ihnen gehört, das Himmelreich. Gott macht die Türen auf und zu. Gott ebnet den Weg. Gott führt einen. Und ich muss mich nicht anstrengen. Wie geht's weiter? Es wird uns zum Tag und Stunde gegeben, was ich sagen soll und nicht sagen soll. Wie ich mich verhalten soll, wie ich reagieren soll, wie ich das Ding auffassen soll. Es wird uns gegeben. Das sind die geistlich Armen. Die sitzen da und sagen, ach, ich führe ein entspanntes Leben. Oh, ich reg mir gar nicht auf. Der Herr wird's geben. Der Herr hat gegeben, der Herr wird's wieder wegnehmen. Der Herr tut es. Das ist diese Abhängigkeit, diese absolute Abhängigkeit vom Herrn. Und dann kannst du alle anderen Seligpreisungen durchlesen. Weißt du, wir müssen zuerst mal im Jenseits ankommen, obwohl wir hier auf dieser Erde sind. Erst wenn du drüben angekommen bist, beim Vater, bei Gott, weißt du, dann kannst du überglücklich sein und sagst, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Euch ist das Geheimnis des Himmelreichs gegeben, sagt der Christus. Ihr seid teilhaftig der himmlischen Güter. Ihr, euch gehört das. Und der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt, was mein ist, ist auch dein. Mach davon Gebrauch, regen Gebrauch, starken Gebrauch. Der Hintergrund muss stimmen. Der Einstieg muss stimmen, der Anfang. Gott hat alles, was du brauchst. Wirklich. Du musst ihn nur bitten. Du musst nur bitten. Weißt du, das christliche Leben ist so fantastisch. Es ist nicht Kampf, nicht Selbstverteidigung, nicht irgendwie, ich muss mich jetzt entwickeln, ich muss, jetzt irgendwelche geistliche Klimmzüge machen. Nein, er macht es. Er sorgt dafür. Markus 6, 31, da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht ihr allein in eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Schau mal vor der Heiland, in so einer aktiven Zeit wie damals, ruht ein wenig, denn es waren viele, die gekommen, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen und sie fuhren wieder in einem Boot auf eine einsame Stätte allein zu sein. Geht und ruht ein wenig. Guck mal, der Herr Jesus ist so menschlich, so praktisch. Du musst auch mal was für dich tun. Und vielleicht glaubst du das nicht. Du denkst, du musst immer für die anderen was tun. Aufräumen, für die anderen putzen, für die anderen was Gutes haben. Nein, tu doch mal was für dich. Ruhet ein wenig, hat der Herr hier gesagt. Und dann wirst du stark in Gott. So viele sind nicht ausgeruht im Herrn. Und die Tatsache ist, du musst nicht nur immer geben. Du sollst auch mal empfangen und dich segnen lassen. Du kannst nur geben, wenn es dir gegeben worden ist. Und nur das, was der Herr dir geben konnte, kannst du austeilen. Und deshalb ist es so wichtig, etwas weiterzugeben, ist nur möglich, wenn Gott dir was gibt. Sonst gibst du nur Luftblasen weiter. Jesus sagt zu seinen Jüngern, kommt an einem einsamen Ort. Ja, hast du es verstanden? Nicht auf dem Kriegsschauplatz. An einem einsamen Ort. Und da ist es, wo Arbeit gibt, an einem einsamen Ort. Da beginnt die größte Arbeit, die größte Aufgabe eines menschlichen Lebens. Da, wo es keine Leute, wo es keine Terminpläne gibt, da ruht eine Weile. Da einfach sammeln. Ich habe mal in Stuttgart, ich habe Weinkisten genommen, bunt, grün gestrichen, glaube ich, sie waren grün und so weiter. Ich habe die Stühle abgeschafft in der Teestube. Warum? Da kamen so viele Penner. Wenn sie in einem Stuhl saßen, da sind sie eingeschlafen und dann hingen sie dann so. So und auf so einen Kasten, wenn die eingeschlafen sind, sind sie gleich runtergefallen. Verstehst? Und ich denke, verstehst du, die Leute kommen nur bequem und dann haben sie geschimpft, warum so unbequeme Stühle. Weißt du, wenn es um Gott geht, dann musst du dich zurückziehen, auch wenn es manchmal unbequem ist. Geh am Bach Kritt oder so und verberg dich und versteck dich und so weiter und warte, bis Gott dir was sagt und bis Gott zu dir persönlich redet. Viele wollen also für Gott was tun, aber die haben kein Innenleben, die schlafen am liebsten, auch in der Versammlung. Es ist nichts dagegen, wenn du mal müde bist, wenn du einschläfst, aber weißt du, wir sollten, wenn es um Gott geht, sollten wir hellwach sein. Ruhe ein wenig. Wenn Gott jemand gebrauchen will, den wird er schon von selbst gebrauchen. Da musst du nicht sorgen, Herr, gebrauch mich, Herr, gebrauch mich, Herr, nimm mich mit. Der Herr braucht keine Dränger, keine Eiler. Weißt du, der nimmt dich mit, wenn du reif bist, mitzugehen. Dann nimmt er dich mit. Du musst auf die Stunde Gottes warten. Und vielleicht vergehen noch 3 Jahre, bis er dich mal mitnimmt. Gott braucht uns erst, wenn wir in die Ruhe eingegangen sind. Im Folge Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Und Gott hat erst aus der Ruhe heraus was geschaffen, was gemacht. Erst wenn er geruht hat, dann passiert was. Gott gebraucht keine Hitzköpfe und auch keinen Herr oder Frau eilig. Gott gebraucht keine gehetzten Menschen, die nur mit letzter Puste, lasst uns noch singen. Ich komme, nein, Gott gebraucht Menschen, die aus der Ruhe kommen, mit Gebet kommen, entspannt kommen. Gott gebraucht Leute, die keinen Stress kennen, keine Nervenbündel sind. Einige von euch brauchen noch vielleicht eine einsame Stätte. Weißt du, das kann nur eine kurze Zeit sein, aber du brauchst, wo du allein mit Gott bist. Nicht in der Gemeinde, allein mit Gott. Es ist nicht Urlaub oder Verreisen oder Sabbatjahr. Weißt du, halt nicht sowieso nichts davon, von den ganzen Sabbatjahren. Weißt du, Sabbat gibt es erst im Himmel. Wenn wir dort angekommen sind, dann werden wir von unserer Arbeit ruhen und ihre Werke folgen ihnen nach. So, aber hier müssen wir arbeiten. Geh zurück, Husser. Da, wo du gelebt hast, geh auf die Straße und predige. Also, das ist durchaus auch das drin. Geh und verteile Traktate oder geh und bete mit den Menschen. Weißt du, es ist kein großes Kunststück. Du findest überall Leute, du gehst auf der Straße und sagst, kann ich mit ihnen beten, liebe Frau oder lieber Mann? Wenn du siehst, jemand in Not humpelt und läuft nicht richtig. Oder andere brauchen eine ganze Portion Schlaf vielleicht, damit sie wieder aufwachen und wieder vorwärts gehen. Gott will, dass wir in ihm ruhen. In ihm uns fallen lassen. David ging hinauf, bis er zum Berg Gottes angekommen ist, da wo man Gott anbetet, wo man Gott sucht, wo man Gott findet. Entschuldigung, aber ich will noch etwas sagen für Christen. Viele Christen, für sie ist es Durchschlafen, ein Fremdwort, durchschlafen. Die schlafen gar nicht mehr durch. Schläfst du durch? Viele werden nachts verfolgt und gejagt, wie Hiob 27,20. Des Nachts wird mein Gebein durchbohrt. Die schlafen nachts nicht mehr durch. Oder Psalm 16,7. Mich züchtigen meine Nieren des Nachts. Deine Gefühle, verstehst nicht Gallensteine und Nierensteine, nein. Weißt du, viele werden nachts geplagt und fragen sich, warum bin ich so, warum leiste ich nichts, warum bringe ich nichts zustande? Oder Jesaja 21, Vers 4. Ich habe in der lieben Nacht keine Ruhe. Es ist schrecklich, wenn du in der lieben Nacht keine Ruhe mehr hast. Und die Nacht ist eine liebe Nacht. Gott hat die Nacht für dich geschaffen, extra für dich. Und nicht für den Teufel. Aber der Teufel nützt die Nacht. Anstatt, dass man sich nachts entspannt und ausruht und so weiter, dann kämpft man mit dem Riesen Goliath, mit irgendeinem Unwesen, und man fordert sich heraus. Geschwister, es ist so wichtig, und ich predige praktisches Christentum, du solltest auch eine Schlafhygiene haben, dass du mit Gott einschläfst und mit Gott aufwachst. Und dass Gott bei dir die Nacht über da ist, wo keine Riesen da sind, wo du nicht verfolgt wirst und geängstigt wirst, sondern wo nicht dumme Gedanken deinen Kopf erfüllen. Die innere Gesundheit ist wichtiger, als du denkst. Dir geht so, wie dir nachts deiner Seele geht. So geht's dir am Tag. Weißt du, wenn du nachts gestresst bist, Stimmen hörst und auch alles Mögliche los ist in der Nacht, dann wird es tagsüber auch nicht besser sein. Da wirst du nichts zustande bringen. Die innere Ruhe in Gott, in Gottes Händen, geborgen sein in Gott, das ist A und O. Das gibt deinem Leben Stabilität. Seid stark durch Gottes Stärke. Und Gott hat uns die Nacht geschenkt, dass wir stark in ihm sind. Was wir sagen als nächstes ist gewaltig. Was wir sagen, was wir proklamieren, was wir verkündigen. Also du solltest Gott reden und nicht immer vom Teufel reden. Und nicht nur von Dämonen reden. Hör doch mit diesem Quatsch auf. Weißt du, red nicht so viel negatives Zeug und gib dem Teufel nicht mehr Ehre, als ihm zusteht. Unsere Zunge, die bestimmt über Leben und Tod. Im Wort Gottes, ich will darüber nicht viel sagen. Also rede nicht negatives Zeug. Du rufst die Geister und wie ein Magnet ziehst du die ganzen negativen Dinge an. Das Kummer und Sorgen, Leid und Elend. Was wir sagen, das setzen wir in der unsichtbaren Welt frei. Weißt du, selbst wenn du fluchst, selbst Flüche sind Segnungen, die den Teufel segnen. Flüche. Hör auf zu fluchen. Deshalb sagt die Bibel, flucht nicht, segnet. Wir wissen, man muss zuerst sagen, bevor man was bekommt, aber du redest zu viel Negatives und du bekommst zu viel Negatives verpackt vom Satan mit Schleifchen. Man muss zuerst proklamieren, und zwar im natürlichen Bereich, da wo du bist, wo du lebst hier, musst du sagen, oh, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gesegnet, der Herr ist mit mir, der Herr, auch wenn du nichts vom Herrn spürst, auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bist du bei mir, steht im Wort Gottes. Die Bibel sagt, Sprüche 21, 23, wer seine Zunge bewahrt, bewahrt sein Leben vor Krankheit, bewahrt sein Leben von Sorge, bewahrt sein Leben vor Mangel, bewahrt sein Leben, was weiß ich, von allem. Alles, was du brauchst und nicht brauchst. Weißt du, das ist ein Zeichen, seine Zunge zu bewahren, sich auf die Zunge zu beißen. wer seine Zunge bewahrt, der zeigt Stärke. Also wie wird man stark in Gott? Nicht indem du da irgendwie was erzählst, sondern deine Zunge bewahrst, nicht übertreibst, nicht untertreibst. Auch das gehört dazu. Wer seine Zunge bewahrt, erspart seiner Seele manche Not. Sprüche 21, 23. Du ersparst deiner Seele so viel Not, wer seine Zunge bewahrt. Ersparst Probleme, ersparst dir Ärger. Viele haben nur durch ihre Dummheit, durch ihre Plauderei und Plapperei und Schwätzerei, die haben so viel Flüche auf sich gezogen, dass es ein ganzes Leben lang die nicht abarbeiten können. Und dann, jetzt schickt David diesen Hussai zu Absalom und sage zu Absalom, ich will dein Knecht sein, o König, wie ich bisher deinem Vater gedient habe und sein Knecht war, so will ich dein Knecht sein. Und David hatte diesen Hussai einfach im Reich des Absalom verpflanzt und gesagt, geh dort runter, sag ihm, zieh nicht zurück, bleibe nicht in deinem Haus, nein, so weiter, geh nicht, mach was, unternimm was, tu was. Und das ist, was denn Absalom auf die Palme brachte, diese Aussagen dann, diese Hetze. Weißt du, du kannst dem Teufel das sagen. Teufel, mach das, mach das, mach das, mach das. Und lass mich in Ruhe. mach das, lass mich in Ruhe. Die ganze Welt ist ein Absalom, wenn du genauer hinguckst. Absalom ist ein Verräter, ein Dieb, versucht etwas an sich zu nehmen, was ihm gar nicht gehört. Und da kann ich weitermachen, unsere Regierung, das ganze gesellschaftliche System ist erfüllt vom Geist von Absalom. Die nehmen alles, was ihnen nicht gehört. Die berauben die Menschen, rauben die Menschen aus. Und wir müssen jetzt einfach da sagen, Gott, soll der Satan damit fertig werden? Das ist nicht unsere Sache, das ist Gottes Sache. Und lass einfach weiter arbeiten. Der soll diesen Rat des Ahitophels zunichte machen. Den Rat der Weisen und Klugen. Und da war, weißt du, der Ahitophel war einer, wenn der geredet hat, das war so ein weiser Mann, dann haben die Leute geglaubt, der liebe Gott hat geredet. Und der hat gesagt, was David machen sollte. Absalom machen sollte. Und gerade dieser Hussai sollte genau das Gegenteil sagen. Nicht, was die Weisen und Gelehrten sagen sollte, damit Gott zu seinem Recht kommt. Ist ja ganz verrückte Sache. Du sagst ja, dass da solche Sachen auch in der Bibel drin stehen. Doch, die stehen drin. Der Teufel berät die Welt. Das ist die Tatsache. Die Worte der Gottlosen stiften Blutvergießen an, aber der Mund der Gerechten rettet sie. Sprüche Kapitel 12, Vers 6. Die Gottlosen versuchen, gegen Gott zu kämpfen, genau das zu bewirken. Der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Und dann kämpfen sie mit aller Macht. Unser Auftrag ist, Menschen für Gott freizusetzen. Das ist unser Auftrag. So zu reden, wie Gott reden würde und so weiter. Und den Menschen den Weg zeigen. So könnt ihr anfangen, Gott zu dienen, wenn ihr auf Gott wartet. Wenn ihr auf Gott wartet. Gott kann keine Mitläufer gebrauchen. Hussai, dich kann ich hier nicht gebrauchen. Weißt du, du kommst nicht mit. Und was ratet? Weißt du, wenn du den David kriegen willst, ratet der Hussai dem Absalom, wenn du David kriegen willst, den kriegst du gar nicht. Weißt du, der sagt nichts Negatives über den David. Hör mal die Geschichte, lies mal an. Und da heißt es, ja David, weißt du, der ist ein Kriegsmann von Anfang an. Der kann kämpfen. Und so weiter. Und erzählt und schwärmt und so weiter. Schwärmt dem Absalom vom David, was der alles ist. Und bitte, wenn du jetzt hingehst, blamierst du dich. Wenn du jetzt den David angreifst, was der Ahitophel dir gesagt hat, jetzt angreifen, du wirst dich blamieren. Wenn da ein paar Männer fallen, die werden am Anfang fallen, alle, oder ein großer Teil wird fallen, da werden sagen, ja guck mal, Absalom hat sich was vorgenommen und konnte doch nicht erreichen. Das war also der Hintergedanke, den dieser Hussai da sagte. Und der Feind, und dieser Absalom hier, ja, du hast recht, Hussai, was du sagst. Weißt du, wenn das mal das Gerücht, der Teufel arbeitet nur mit Gerüchten. Der Teufel arbeitet nur mit Gerüchten. Und wenn das Gerücht sich verbreitet, da sind 50 oder 20 oder 100 Leute gefallen von Absalom bei der ersten Schlacht. Und David ist ein Kriegsmann. Also der ist hart. Der ist hart. Der ist hart. Also lass dich auf den nicht so schnell ein. Überleg dir einmal. Du kannst ihn nur dann angreifen. Und hör mal. Du kannst ihn nur dann angreifen, wenn er müde ist. Interessante Passage. Du kannst ihn nur dann angreifen, wenn er müde ist. Und weil, das ist genau, wenn der Teufel dich angreift, wenn du müde bist, wenn du schlapp bist, wenn du erschöpft bist, wenn du ausgebrannt bist, wenn du, ja, oh, ich kann nicht mehr, wenn du nicht durchgeschlafen hast. 3 Tage schlaf nicht und du bist ein Nervenbündel, reif für die Psychiatrie. So, weißt du, stark werden. Und deshalb sagt er, David ist ein Kriegsmann. Und David vertraut seinem Gott. Und dergleichen. Und er macht so, er übertreibt es ein bisschen, was der David alles so ist. Er hat Gott als seine Hilfe, Gott hat ihn eingesetzt als König. Weißt du, du hast dich selber berufen. Und wenn das die Leute mitkriegen, dass da einige fallen, dass Gott nicht von Anfang an bei dir ist, dann pass auf. Achte auf deinen Zustand, bist du müde und matt, erschöpft. Du solltest wieder zum Herrn gehen und zum Herrn rennen, so wie David, und hören das Wort Gottes. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Nicht durch selbstgebackene Brötchen oder was so lecker ist und einem so schmecken. Nein, was der Herr sagt, was der Herr einem gibt. Und weißt du, du solltest wirklich auf die Stimme Gottes achten, viel mehr. Und nicht, was andere Leute dir sagen. Du siehst, wie Absalom verführbar ist. Ob das Ahitophel ist oder der Hussein, spielt keine Rolle. Weißt du, der Mensch ist so manipulierbar. Der Mensch, der nicht in Gott ist, ist vom Heiligen Geist und vom Teufel verführbar. Beides. Ahitophel, dieser weise Mann, und Hussein, den jetzt der David da geschickt hat. Du musst auf Gott hören. Du musst auf den Herrn hören und dich nicht von Leuten beeindrucken lassen. Du wirst nur stark in Gott, wenn du dich von Gott geprägt, geformt und bist und so weiter. Wenn das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, wenn du die Liebe Gottes spürst, der Herr ist mit mir, auch wenn ich barfuß bin, wie David jetzt, der Herr ist mit mir. Wir müssen uns von Menschen abwenden, um Gott ganz zuwenden. David rennt da hoch hinauf. Du musst dich von deiner Krankheit abwenden und zu Gott hinwenden. Du musst von deinen Ängsten dich abwenden und radikal dich zu Gott wenden. Das ist das, was wozu ich dich einlade, stark in Gott zu werden. Red doch nicht so viel von deinen Problemchen. Das sind alles nur Zipperleins. Fang an, von der Größe Gottes zu reden. Schau dir die Berge an, schau dir die Meere an, schau dir die herrliche Natur an. Da hast du so viel von Gott zu sehen, dass du sagst, oh, wunderbar, wunderbar, mein Gott ist wunderbar. Du musst Gott verstehen, was Gott alles will. Fang an, von Gott zu schwärmen. So wird man stark in Gott. Und als Absalom das hört und so weiter, dann da plötzlich erschien auch sogar den Ältesten in Israel Recht. Und weißt du, ja, das kannst du nicht so machen, das geht nicht so. Weißt du, du siehst also, die Reden gehen nur nach Menschenmeinung. Die Menschen gehen nur nach Menschenmeinung. Und deshalb wird nichts draus. Fang an, nach Gottes Meinung zu gehen. Nicht, was irgendjemand sagt. Oder, weißt du, der Teufel versucht, so ein Kuckucksei, so ein Hussein dir zu schicken. Eile, eile, eile. Und als Hussai zu Absalom kam, sprach Absalom zu ihm, so und so hat Ahitophel geraten, sollen wir seinen Rat ausführen oder nicht? Was sagst du dazu? Auch wieder so typisch. Ja, und was sagst du dazu, Pastor Matutis? Was sagst du, Bruder oder Schwester sowieso? Du solltest aufhören, Menschen zu fragen, was sagst du dazu? Entweder weißt du es oder weißt nicht. Entweder geht's oder geht's nicht. Ja, was sagst du dazu? Pastor, frag doch den Herrn, was sagst du dazu? Quatsch. Hör Gottes Wort, hör, was der Heilige Geist sagt. Und Hussein sagte, das ist ein schlechter Rat, was dir der Ahitophel geraten hat. Das funktioniert nicht. Das wirst du David nie und nimmer kriegen. Und Gott wird dein Vorhaben nicht segnen. Also du siehst, das ist nicht gut, was der sagt. Ich würde dir raten. Und er sagte, weißt du was Besseres und so weiter? Kannst du mir sagen, wie würde dein Vater reagieren jetzt in so einem Fall? Und er sagt, ja, du kennst David. Er ist nur dann schlagbar oder kann geschlagen werden, wenn er schwach ist. Und du weißt, die Leute, die bei ihm sind, sind starke Leute. Da sind erfahrene Kriegsleute. David ist verärgert, sagt er. David ist verärgert. Weißt du, du hast David verärgert, er ist ein Zorn. Und du weißt, wenn der David zornig ist, wütend ist, ärgerlich ist, du, da kennt er keine Gnade. Und dieser Absalom, der sagt, ja, das sieht so aus, ich kenne meinen Vater. Also wenn irgendjemand den Vater kennt, ich kenne. Er ist gewaltig verärgert. Und nicht nur ein bisschen, gewaltig. Du weißt also, weißt du, wenn Gott in dir verärgert ist über etwas, zornig ist über etwas, also jetzt nicht über dich, sondern über die Sünde, das Übel, das Ungerechte, wenn du spürst, der Herr macht da nicht mit, dann kannst du so richtig durchziehen, die Sache. Aber wenn du das nicht weißt, Ja, was sagst du dazu? Und Absalom, er sagt, am besten, ich gehe nicht, ich bleib da, wo ich bin. Also ich mache da nicht, ich bleib zu Hause. Denn ich werde hier übernachten. Und du siehst, dann nachher passierte die ganze Geschichte. Weißt du, was da passierte? David ist ein Mann, der Unerwartetes tun kann. Weißt du, der kann plötzlich so und dann plötzlich in eine andere Richtung, weil Gott es ihm gewiesen hat. Und das ist das Geheimnis eines geistgeführten, gesegneten Herrn oder ja, Leiters oder Führers oder Königs. Der kann plötzlich seine Meinung ändern. Aber jetzt kommen, liebe Geschwister, ja, der ändert jeden Tag seine Meinung. Wir müssen, wenn wir mit Gott leben, immer mit dem Augenblick leben oder im Augenblick leben. Einmal führt er so, dann sagt er, jetzt sei Freund und lieb, und dann sagt er, nee, lass es stehen und bleiben, geh nicht hin. Gott kann so und so sagen. Und das ist ein Geheimnis, mit von Gott geleitet zu werden. Der David tut Unerwartetes. Also, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Der Absalom ist verzweifelt. Der eine sagt so und so weiter. Er ist ein Mann, der Unerwartetes tut. Er geht ungewöhnliche Wege. Er ist auf niemand angewiesen. Wenn er den Eindruck hat, das ist so, dann ist es so. Und dann lässt er sich von dem nicht abbringen. Und überlegt, David, wenn der einmal wusste, und das ist Kind Gottes, so sind Kinder Gottes. Sei stark in Gott. David ermannte in dem Herrn, heißt es, oder in Gott, in seinem Gott. Und wie hat er es gemacht? Da hat er plötzlich mal ein Lied angestimmt. Nicht jetzt dort, aber schon früher. Er war schon von immer so stark. Der Herr ist mein Hirte. 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 Und er wurde so stark. Je mehr er von Gott redete, desto stärker wurde. Jeder Satz verstärkte Gott in seinem Leben. Der Herr ist mein Hirte. Guck mal, deshalb geht er auch oft den Riesen so zu, weil der wusste, Gott ist mein Hirte, meine Stärke. Husai sagt, du kannst ihn nur angreifen, wenn er schwach ist. Aber der ist nicht schwach. Der ist nicht schwach. Kind Gottes, du darfst nicht schwach werden. Weißt du, du darfst nicht auf die Niederlagen hören, was die Niederlagen dir erzählen, was der Feind dir erzählt, was die Überläufer dir erzählen, diese Herr Eilige, was sie dir erzählen. Du darfst nicht schwach werden. Du darfst ihn nicht da in die Enge treiben. Ja. Entweder weißt du es oder weißt es nicht. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, das durch seinen Mund geht. Rema-Wort, dieses inspirierte Wort Gottes. Nicht nur das gedruckte Wort, sondern das inspirierte Wort Gottes. Zum Beispiel ist auch in der Predigt. Glaube kommt aus dem Rema-Wort, steht in der Bibel, Römer 10. Also das durch den Heiligen Geist gesprochene Wort für die Situation, für den Augenblick. Morgen kann es was anderes sein. Morgen kommst du wieder in die Predigt und hörst ganz was anderes. Und ich möchte dich einladen in den nächsten Gottesdienste. Hab vergessen einzuladen. Morgen wird die Zeit sein, wird das Thema sein, die Zeit deiner Wiederherstellung ist gekommen. Also verstehst, morgen wird wieder was anderes dran sein, aber du wirst morgen ein Rema bekommen für dein persönliches Leben. Und dann am Sonntag früh werde ich über das Thema sprechen, lebe nicht in deiner Vergangenheit. Lebe nicht in der Vergangenheit. Lebe nicht im Gestern, was gestern, vorgestern war und schon immer so gewesen ist. Fang an, neue Wege zu gehen. Und dann möchte ich einladen noch nachmittags zum Frauenbrunch mit Claudia Berg und so weiter. Ich werde über Israel erzählen, ihre Arbeit. Und dann am Mittwoch, komm zu Gott, wenn du in Schwierigkeit bist. Und da möchte ich Fortsetzung machen nachher am Mittwoch. Komm zu Gott, wenn du in Schwierigkeit bist. Weißt du, nicht das Versuch jetzt zu Onkel Doktor oder Herr Professor sowieso. Fang an, Gott zu fragen. Komm zum Herrn, wenn du in Schwierigkeit bist. Und der sagt, meine Hilfe steht dir zu. Fang an, ein Wort vom Herrn aufzufangen. Wenn du ein Wort vom Herrn aufgefangen hast, weißt du, dann wirst du stark sein. Dann wirst du stark sein und dann, das kann ich zwar menschlich nicht glauben, logisch leuchtet es mir nicht ein, aber wenn der Herr das gesagt hat, muss es funktionieren. Muss es funktionieren. Und es wird auch funktionieren. Das durch den Mund Gottes geht. Und das ist, was dich wirklich stark macht. Du brauchst Worte Gottes. Weißt du, als ich diese Sprüche hier geschrieben habe, ich bin so von Gott gesegnet worden, meine Seele, ich habe gedacht, lieber Gott, warum soll ich noch schlafen, warum soll ich das noch? Weißt du, ich habe Freude am Herrn gehabt. Du hast Freude am Herrn und die Freude am Herrn ist unsere Stärke, die Freude am Herrn. Du freust dich an Gott, so wie du an irgendwelche anderen Sachen freust, an leckere Speisen oder was weiß ich, tolle Autos oder was weiß ich, wenn du es über natürliche Dinge, aber das ist kein Vergleich, die natürliche Freude zur Freude am Herrn. Das ist also, du bist so überglücklich, entspannt, gelassen. Du schwebst auf Wolke Nummer 12. Es gibt ja solche Wolken. Also du hebst ab und sagst, oh, mir ist wohl in dem Herrn. Halleluja. Stark in Gott werden, Geschwister, das ist mein Gebetsanliegen. Weißt du, wir haben so viele Weichlinge, so viele Feiglinge, so viele Mutlose, so viele Entmutigte, so viele Niedergeschlagene, Niedergedrückte. Fang an, von Gott zu reden. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Irgendwo im Religionsunterricht, da hat dann die Lehrerin gesagt, so Kinder, wir schreiben jetzt eine Arbeit, einen Aufsatz, Gott und der Teufel. Und dann haben eine Seite, oder was heißt, jeder schrieb eine Seite voll. Und da war ein Mädchen, das hat, war Kind Gottes, war so glücklich und schrieb, was der liebe Gott alles für sie ist, was sie alles bedeutet, was ihr bedeutet, was sie alles vom Herrn hat, war so ermutigt und schreibt. Und dann sagt die Lehrerin, Kinder, noch 2 Minuten, 3 Minuten, wir müssen die Arbeit abschließen und die Arbeit abgeben. Und dann war soweit, dann schrieb sie nur noch, und für den Teufel ist nichts übrig geblieben, weil sie so von Gott eingenommen war. Wenn du von Gott so eingenommen bist in deinem Leben, wird für Krankheit, für Sorge, für Mangel, für was weiß ich, für alles, für den Teufel, den Dämonen, nichts mehr übrig bleiben, wenn du für Gott eingenommen bist. Fang an, die großen Taten Gottes zu rühmen. So wie die Pfingstler in der Bibel, die ersten Apostel getan haben. Und sie priesen die großen Taten Gottes. In Deutsch, in Spanisch, in Englisch, in Litauisch, Russisch, Chinesisch und was weiß ich. Sie priesen, jeder hört in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes. Und dann sagten die Leute, ja, wo soll das noch hinführen? Das führt dich in den Himmel, Bruder, Schwester. Das führt dich in die Herrlichkeit Gottes. Wo soll das noch hinführen? Die Fülle, der Segen. Weißt du, sie priesen Gott. Er hat Jesus auferweckt, er hat Jesus zu sich in den Himmel genommen. Fang an zu preisen. Nicht die Menschen. Ja, er hat mir die Krankheit weggenommen. Er hat mir 10 Euro geschenkt gestern. Oder er hat mir da irgendeinen Parkplatz finden lassen. Nein, preise Gott, er gab mir Jesus. Halleluja. Preise Gott, er gab mir den Heiligen Geist. Er gab mir sein teures Wort. Und sein Wort ergeht an mir jeden Tag frisch. Halleluja. Er gab mir so viel. Er gab mir Schönheit statt Asche. Freudenkleider, Freudengewänder, Hochzeitsgewänder statt irgendwelche alten, stinkende Lumpen. Er gab mir Schönheit, Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen. Vielleicht kann man noch das Lied nachher noch singen. Er gab mir Schönheit. Ich weiß nicht, wie es anfängt, aber so ähnlich irgendwie. Okay, lass uns beten zuerst. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns Schönheit gibst statt Asche. Freudenkleider, Freudengewänder statt irgendwelche Trauergewänder. Halleluja, du gibst uns nicht Asche, sondern du gibst uns Freude, Heiland. Dass wir uns freuen, nicht irgendwelche Reste, alten Reste von früher, von irgendwann da nur anzumal, sondern von heute was ganz Frisches, ein frisches Wort von deinem Thron, von deiner Gegenwart. Herr, wir loben und wir preisen dich. Und hilf meinen Geschwistern, dass sie viel mehr dich loben. Herr, viel mehr von dir schwärmen, viel mehr von dir plaudern, von dir reden, viel mehr von dir erfüllt sind. Herr, und dann werden sie ein erfülltes Leben leben, erfüllt von Gott, erfüllt von Kraft und Lob und Dank. Halleluja. Amen.